Wenn du wissen willst, wie es ist, während der ersten Corona-Welle im April letzten Jahres, im Jahr 2020, mit Maske zum Notar zu gehen und wenn du wissen willst, wie es ist, was mit Klima zu gründen, dann ist diese Episode mit Lara Obst von The Climate Choice genau die richtige für dich. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Ja, hi. Herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder und ich freue mich, die nächsten Minuten mit euch wieder über eine nachhaltige Wirtschaft zu sprechen. Heute sind wir im Klimabereich wieder angekommen und auch wieder im Startup-Bereich. Und zu Gast, und ich habe es eingangs schon erwähnt, in dieser 41. Episode der Fabrik für immer, das sage ich nicht ganz ohne Stolz, ist Lara Obst von The Climate Choice. Lara und ihr Co-Gründer Jascha Tarani haben es doch tatsächlich im letzten Jahr, als es so richtig losging mit der ersten Corona-Welle, gewagt und sind, wie wir auch später noch hören werden, mit Maske zum Notar gegangen und haben The Climate Choice gegründet. Das habe ich nie mitbekommen, aber das, was sie danach veranstaltet haben, sehr wohl. Denn innerhalb kürzester Zeit haben sie einen Online-Summit rund um Klimatransformationslösungen auf die Beine gestellt mit einigen illustren Gästen und Hunderten von Teilnehmern. Und das habe ich sehr wohl mitbekommen, weil ich mir das alles angeschaut habe und wirklich beeindruckt war von der, ja, von der Schnelligkeit, in der sie dieses Event auf die Beine gestellt haben, wie sie das auf die Beine gestellt haben und was genau The Climate Choice eigentlich ist und was sie dazu bewegt haben, was mit Klima zu gründen, was sie tun mussten, wie sie sich finanziert haben, wie sie da so durchgekommen sind über dieses erste Corona-Jahr. Das bespreche ich alles mit Lara im Folgenden. Und wie könnte ein Podcast besser starten, wenn er so beginnt?
Hallo Frank, ich freue mich ganz besonders, heute mit dir hier im Gespräch zu sein.
Na, wenn du dich freust, dann freue ich mich doch auch. Und da mache ich mal eine kleine Einleitung mit dir. Auch wenn ich da keine validen Zahlen habe, aber gerade scheint mir das, was mit Klimagründen und ja, im Allgemeinen was Gutes zu tun, ja, irgendwie so einen regelrechten Boom erlebt. Es gibt da zahlreiche Initiativen, die sich dieses Themas annehmen, immer, wie gesagt, mit dem Purpose mitzuhelfen, die Welt zu retten. Euch gibt es jetzt schon seit einem guten Jahr von The Climate Choice. Was genau das ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ihr habt tatsächlich den Sprung gewagt und im Corona-Jahr gegründet. Allein das ist schon eine eigene Episode wert. Und ich möchte gerne mit dir so ein bisschen den Ritt dieser Gründung mitnehmen, um vielleicht auch Interessierte oder Gründungswillige oder auch Leute, die jetzt schon gerade gegründet haben, auf die Do's und Don'ts zu verweisen, die Reflexion mal mitzunehmen. Also, bist du dabei? Steigen wir ein?
Ja, sehr gerne. Klingt großartig.
Ja, super gut. Wer ist Climate Choice genau?
The Climate Choice ist eine B2B-Plattform für die Dekarbonisierung. Da das aber besonders sperrig klingt, reden wir von der Klimatransformation. Das ist eigentlich das, wovor alle Unternehmen heute stehen. Sie setzen sich Klimaziele, das kennen wir alle aus den Nachrichten. Sämtliche Konzerne weltweit nehmen sich vor, klimaneutral zu werden bis spätestens 2050. Kommunizieren sehr viele Handlungsfelder, die sie alle umsetzen wollen. Aber wenn man so ein bisschen dahinter schaut, bei den allermeisten Unternehmen ist heute noch der Fall, dass sie nicht so genau wissen, wie sie eigentlich diese Klimaziele ganz konkret umsetzen können und vor allem eben CO2 reduzieren können. Und damit sind wir mit The Climate Choice gestartet als Plattform, um eben Lösungen aufzuzeigen, die Unternehmen helfen, nicht nur CO2 zu messen und auszugleichen, sondern eben besonders zu reduzieren. Und da legen wir den Fokus drauf und zeigen in verschiedenen Impact-Kategorien Anbieterinnen auf, die jetzt schon Unternehmen dabei unterstützen, wirklich ganz tatkräftig in die CO2-Reduktion reinzugehen.
Okay, da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Ein schöner Ein-Minuten-Pitch. Wer hat das denn gegründet? Das war meine Eingangsfrage. Wer ist denn Climate Choice? Wer steckt dahinter?
Wir sind ein Gründerteam von 3 GründerInnen. Zunächst haben Jascha Tarani und ich, Lara Obst, The Climate Choice Ende 2019 vorangetrieben, dann offiziell gegründet im April 2020, also tatsächlich genau im ersten Lockdown.
Wahnsinn.
War auch sehr spannend, mit der Maske zum Notar zu gehen.
Mit der Maske zum Notar, das ist eine geile Überschrift.
Ja, das war ein Erlebnis für sich. Genau, wir haben beide Gründungserfahrung im den Leben davor sozusagen. Jascha Tarani hat 7 Jahre lang ein Software-Startup aufgebaut und das zum Marktführer in Deutschland für Restaurantbuchungen gemacht und konnte da natürlich sehr viel lernen rund um Software-Plattformen. Besonders aber auch die Probleme, wenn man mit seinem Unternehmen versucht, das jetzt nicht speziell auf Klima zielt, dieses klimafreundlich auszurichten, und war da so ein bisschen überfordert, sobald es irgendwie mehr als vielleicht die LED-Lampen und die vielleicht vegane Milch oder so im Kühlschrank betrifft, und hat sich da schon immer Gedanken gemacht, wie kann das denn weitergehen? Und wir zwei haben uns da viel ausgetauscht, und in der gleichen Zeit habe ich damals noch an der TU Berlin studiert und 2014 durfte ich den IPCC-Report mit Professor Dr. Ottmar Edenhofer studieren, einer der Forscherinnen, die Beiträge eben zu diesem Weltklimareport hinzugesteuert haben, und konnte da dann erfahren, dass wir eigentlich 2030 schon die 2 Grad erreichen. Und das hat mich so ein bisschen aus den Socken gehauen, und damals sprach man noch so davon, okay, Mitte des Jahrhunderts vielleicht eher gegen Ende des Jahrhunderts, und auf einmal war diese Zahl so sehr präsent und sehr nah. Und habe mich dann auch direkt im Studium und gleich danach mit einem Wind-Startup beschäftigt, gegründet und da versucht, in Richtung erneuerbare Energien das Ganze aufzusetzen und dazu beizutragen, dass wir eben im Energiebereich CO2 reduzieren. Konnte dann aber sehr schnell mit den eigenen Tätigkeiten in dem Bereich merken, dass es eben auch nicht nur die Energie ist. Es gibt eben einfach sehr viele Bereiche, die wir wirklich transformieren müssen, und deswegen eben auch das Wort Klimatransformation. Wir stehen einfach heute davor, dass gerade Unternehmen sehr viel dazu beitragen können, dass sie in ihrer Industrie, in ihrem Unternehmen durch ihre Produkte dazu beitragen können, dass Emissionen reduziert werden.
Ja, damit hätten wir das Warum auch direkt geklärt, ihr auch gegründet habt, und das Wann hätten wir auch, nämlich mit Maske zum Notar im April letzten Jahres. Du hast es eingangs ja schon erwähnt, als ich gefragt habe, wer hat gegründet, bist du direkt aufs Produkt gegangen. Das nochmal kurz subsumiert, es ist, wir haben ein kleines Vorgespräch schon geführt, es ist eine Art Marktplatzmodell, um Klimalösungsanbieter mit Klimalösungsnachfragern, in diesem Fall Unternehmen vorrangig, zusammenzubekommen. Klingt das alles immer so schön sperrig. Ihr habt noch einen anderen Begriff benutzt. Ich weiß gar nicht, ob man das so öffentlich sagen kann, aber ich fand ihn einfach sehr, sehr, sehr handsam. Ihr möchtet das Check24 für Klimalösungen sein. So, haben wir's. Das ist doch leicht verständlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich nutze das tatsächlich auch ab und zu, um einen Begriff in die Welt zu geben. Ich glaube, das mit dem Check24 ist auf jeden Fall gut, um zu verstehen, eine Plattform, auf der zwei verschiedene Seiten zusammenkommen. Was natürlich so ist, ist, es gibt praktisch so einen Marktplatz noch nicht, vor allem im B2B-Bereich. Deswegen haben wir da natürlich noch sehr viele Ideen, die dann von Check24 wieder abweichen. Vor allem aber, dass wir die ganzen Teilnehmerinnen auf diesem Marktplatz oder auf der Plattform eigentlich als eine Community sehen. Also wir sprechen immer davon, dass wir die Climate Community mit diesen Unternehmen, sowohl mit Anbieterinnen als auch mit Nachfragerinnen, formen. Da praktisch in der Zukunft, die wir sehen, jedes Unternehmen eine Klimalösung wird. Also du hast es auch vorneweg schon mal erwähnt, eigentlich, ja, alle Unternehmen wollen klimaneutral werden. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dann sollte der CO2-Wert von angebotenen Produkten und Services in der ganzen Wirtschaft runtergehen. Und das entsteht auch nur, indem sich die Unternehmen eben gemeinsam unterstützen und eben eine Nachfragerin vielleicht in Zukunft auch etwas anbietet oder auch eine Anbieterin wieder Lösungen auch einkauft, weil sie eben sich auch weiterentwickeln wollen und gemeinsam wirklich daran arbeiten, immer weiter Emissionen reduzieren zu können.
Lass uns mal kurz auf dieses Marktplatzmodell eingehen. Also kurz ein paar Zahlen. Also wie viele Leute tummeln sich, wie viele Marktteilnehmer tummeln sich gerade in dem Marktplatz? Sprich, wie viele Unternehmen habt ihr akquiriert als Klimalösungsnachfrager, und wie viele BeraterInnen und Unternehmen als Klimalösungsanbieter habt ihr akquiriert? Wie kann ich mir das gerade vorstellen?
Ja, also der Markt selber ist natürlich riesengroß. Da versuchen wir eben jetzt anzufangen, um Transparenz reinzubringen und wirklich auch aufzuzeigen, was gibt es einmal in diesen 7 Impact-Kategorien, was halt mit Energie, Gebäude, Mobilität bis hin zu Digital und Umwelt geht. Ja, wirklich da erstmal für uns auch eine Analyse zu machen. Damit haben wir angefangen im letzten Jahr, eine Datenbank aufgebaut und in diesen verschiedenen 7 Impact-Kategorien wirklich hunderte potenzielle Unternehmen identifiziert. Jetzt gehen wir dazu über, praktisch als kuratierte Plattform diese Lösungsanbieterinnen zu validieren. Das hat einmal den Vorteil, dass wirklich auch Unternehmen, die dann nach Lösungsanbieterinnen suchen, eine gewisse Vorauswahl nach unseren Kriterien da sicherstellen können. Und dann zum anderen aber auch, weil wir im B2B-Bereich sind, sich darauf verlassen können, dass auch Ansprechpartnerinnen da sind und dass der Prozess eben auch des Einkaufs vereinfacht wird. Und genau, das ist so der Prozess, den wir durchlaufen. Und aktiv haben wir aktuell ja in den letzten Wochen uns sehr stark darauf fokussiert, unsere, wir nennen das Climate Choice Partnerinnen, also die Lösungsanbieterinnen zu validieren, und konnten da jetzt in den letzten Wochen, ich glaube, 25 neue Partnerinnen anboarden und freuen uns, das Ganze weiter auszubauen und zu skalieren.
Ja, also wenn ich mir den Markt von Klimalösungsangeboten anschaue, dann also habt ihr das quasi erstmal geclustert in 7 verschiedene Kategorien. Da können wir vielleicht mal kurz drauf eingehen, um da auch mal was Greifbares zu haben. Du sprachst gerade von Energie, von Mobilität, glaube ich, war das noch. Welche weiteren Kategorien habt ihr identifiziert?
Genau, also wir haben jetzt einmal Energie und Mobilität angesprochen, dann gibt es Gebäude, Produktion, Food, also Lebensmittel, Digital und Umwelt. Und tatsächlich haben wir die Kategorien uns sozusagen auch nicht ausgedacht, sondern auch diese sind wieder aus verschiedenen Klimaforschungsberichten abgeleitet, unter anderem der Exponential Roadmap. Die ist auch Ende 2019 rausgekommen und zeigt, hauptsächlich erstmal ist sie adressiert an Politikerinnen, zeigt auf, wie wir eben in der Wirtschaft Emissionen reduzieren können. Und hier werden eben auch diese 7 verschiedenen Bereiche aufgezeigt und jeweils Lösungen aufgeführt, meistens technische, oft aber auch Dienstleistungen oder auch natürliche, wie in diesen Bereichen Emissionen reduziert werden können. Und an diesen Kategorien haben wir uns erstmal orientiert. Die tauchen aber auch im Green New Deal oder an anderen Stellen in der Klimaforschung auf. Also das sind praktisch bekannte Bereiche, wo wir wissen, da muss ich was tun. Und es ist eben nicht mehr nur die Energiewende, sondern praktisch 7 Wenden, die wir da vor uns haben.
Ja. Ihr verdient dann an einer Art Vermittlungsgebühr?
Tatsächlich hatten wir da im letzten Jahr ein bisschen Zeit, das Geschäftsmodell zu testen und für uns rauszufinden, was sich auch am besten anfühlt. Wir wollen als Plattform tatsächlich unabhängig sein und möglichst transparent, was uns hauptsächlich von einer Transaktionsgebühr Abstand nehmen lassen hat, weil man dann doch eben schnell dahin käme, dass man als Plattform incentiviert wäre, an den größten Margen oder größten Anbieterinnen zu verdienen. Wir gehen das Ganze in Richtung SaaS-Lösung, also Software as a Service, sodass in Zukunft der Zugang zu den verschiedenen Services von der Nachfragerinnenseite über die Plattform bezahlt wird. Aktuell ist das dann noch anfragenbasiert, aber hauptsächlich wird das eben in Zukunft durch eine Servicegebühr zur Nutzung von der Plattform abgewickelt und nicht durch den einzelnen Verkauf.
Okay, also das Produkt ist quasi jetzt so, wie ihr es jetzt nach einem Jahr Validierung habt, so noch nicht auf dem Markt. Quasi, das wird gerade entwickelt.
Ja? Genau, das entsteht Schritt für Schritt. Was wir halt machen, ist, dass wir einmal unsere Partnerinnen validieren und dafür eine Servicegebühr nehmen, aber dann keine weiteren Transaktionskosten anfallen und auf der anderen Seite bei nachfragenden Unternehmen auch eine Servicegebühr für die Vermittlung und Recherche und das Matchmaking nehmen.
Ja, genau. Ja. Habt ihr schon einen Starttermin dann? Also kannst du dich schon aus dem Fenster lehnen? Ist ja immer so bei Softwarelösungen, ja? Also
ich würde mich 5. sehr gerne aus dem Fenster lehnen. Da ich nicht die Produktentwicklung mache, würde mir, glaube ich, mein Team auf den Kopf steigen. Ja. Wir planen das Ganze recht zeitnah und es gibt auf jeden Fall in dem nächsten Monat auch Updates, die wir dann kommunizieren können, und da freue ich mich schon sehr drauf.
Okay, sehr, also richtig politisch schon. Okay, gut. Jetzt seid ihr, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich es richtig gelesen habe, erstmal aus Eigenmitteln gestartet. Im ersten Jahr habt ihr ein bisschen Geld zurückgelegt, um das ganze Modell mal zu testen. Das wird jetzt anders sein, oder? Ich habe was gehört, dass ihr finanziert seid jetzt.
Genau, wir sind nicht mehr alleine unterwegs. Über das Ende des letzten Jahres haben wir uns gefreut, sehr tolle Unterstützung mit dazu zu haben. Wir sind gerade noch aktuell in ein paar Gesprächen, deswegen warten wir so, bis wir das Ganze dann zusammenbandeln und auch nach draußen gehen. Aber auf jeden Fall, genau, im ganzen letzten Jahr haben wir uns gebootstrapped und hauptsächlich dann eben auch über erste Einnahmen finanzieren können. Und sind jetzt sehr froh, dass das Ganze auch mit einem größeren Team sozusagen, mit Unterstützerinnen, die wirklich auch sehr engagiert mit dabei sind und helfen, in diesem Jahr durchstarten können.
Ja. Wie habt ihr so eine Finanzierungsrunde angegangen? Also war das jetzt ein längerer Weg? Musstet ihr da überzeugen? Oder war das in dem Augenblick, wo ich eine SaaS-Lösung quasi anbiete, war das dann schon einfacher, irgendwas zu finden, weil der Tech-Ansatz da ist? Das würde mich mal interessieren.
Ich glaube, das war besonders auch im letzten Jahr sehr spannend, also weil wir uns dann natürlich auch nicht sicher waren, wie sieht jetzt in Corona das Ganze aus, haben die Leute eher Interesse in Investitionsrunden oder nicht. Für uns war auf jeden Fall der erste Schritt, dass wir uns selber auch erstmal klar sein mussten, wollen wir den Weg gehen oder gehen wir weiter im Bootstrapping. Wir haben eine sehr große Chance darin gesehen, eben gerade jetzt ein Tool, eine Möglichkeit anzubieten, die im Markt einen großen Impact haben kann und deswegen auch den Weg zu gehen, dass man möglichst schnell wachsen kann und damit auch viele Unternehmen erreicht. Hätten wir eben noch die 20 Jahre, hätte man vielleicht auch noch mal einen anderen Weg wählen können. Haben uns dann aber gefreut, sobald wir das eben auch für uns festgelegt haben und erste Gespräche geführt haben, dass ich glaube, nicht nur Mitarbeiterinnen oder Unternehmen gerade klimafreundlich sein wollen, sondern eben auch sehr viele Investoren gerade wirklich auch einen Beitrag leisten wollen und das Ganze unterstützen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das SaaS das Zauberwort ist, sondern vielleicht auch, dass man als Unternehmen sich zum Ziel gesetzt hat, zu dieser Klimatransformation beizutragen und dass das auch sehr positiv bestimmt in meiner Berliner Bubble, das kann auch nochmal woanders anders sein, aber hier sehr viele Investoren auch sehr positiv aufnehmen.
Ja, für andere Gründerinnen, wie geht ihr auf Investoren zu? Also habt ihr ein Pitchpaper und schreibt sie kalt an? Geht das nur übers Netzwerk? Gibt es Webseiten oder irgendwie andere Marktplätze quasi, wo man Investoren kennenlernen kann? Das geht ja jetzt nur jedem so. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, Jascha hat ja schon Erfahrung im Softwarebereich. Das heißt, ich denke mal, irgendwie aus der Richtung wird das wahrscheinlich irgendwo kommen. Aber ja, selbst wahrscheinlich haben nicht alle, die irgendwas mit Klima machen wollen, den Zugang zu diesem Wissen. Mhm. Was kannst du da so raten?
Ja, ich glaube, das unterscheidet sich tatsächlich auch so in der Phase, in der man als Startup selber ist oder eben wie oft man selber schon in dem Bereich war. Also bei mir war das eben auch so, dass ich seit 2016 dann Gründungserfahrung hatte, danach dann auch nochmal als Venture-Developerin für einen Business-Inkubator gegründet habe sozusagen. Das heißt, auch ich hatte schon recht viele Kontakte, auch bei Climate Kick eben, wo ich im Accelerator gearbeitet habe. Ich glaube, wenn ich zurückschaue halt zur ersten Gründung, dann sah das eben ganz anders aus, dass man wirklich viel mehr noch auf Marktplätzen, bei Veranstaltungen versucht hat, ins Gespräch zu kommen. Und auch das hat gut funktioniert, braucht nur mehr Zeit höchstwahrscheinlich. Der Stand heute ist es auf jeden Fall so, dass wir erstmal ins eigene Netzwerk rangegangen sind und auch die glückliche Situation hatten, dass wir wirklich Leute auch kannten, wo wir das Gefühl hatten, wir würden sehr gerne mit denen zusammenarbeiten und das könnte auch ein Thema sein, was bei ihnen passt. Das heißt, es hat eigentlich ziemlich gut und schnell funktioniert, aber das ist eben dann auch nicht in diesem in dem Zeitraum sozusagen entstanden, sondern eigentlich in den letzten 10 Jahren, wo man mit den Personen eben schon mal zusammengearbeitet hat oder sich getroffen hat und verschiedene Gespräche geführt hat.
Ja, okay. Dazu auch noch eine andere Frage, auch aus der Hörerinnenschaft in diesem Fall. Ich habe versprochen, dass wir jede einzelne Frage, und da kommen jetzt einige rein, dass wir die zu gegebener Zeit beantworten, annehmen, ein Thema drüber machen. Und da fällt mir jetzt ein, die liebe Tamara, liebe Grüße Tamara, du hast nämlich gefragt, wie es eigentlich möglich ist, an zusammen Software-Experten zu kommen oder an Developer in diesem Fall. Also das ist ein Team an ein, zwei Leuten, die haben eine gute Idee in dem Bereich, aber haben das Problem, dass sie das halt digital nicht so richtig hebeln können. Hast du da irgendwelche Hacks für, also aus deiner Warte raus betrachtet?
Ja, also auf jeden Fall merkt man, dass es da ein ziemliches Bottleneck gibt und dass wir in Sachen Bildung da noch viel, viel mehr machen müssen. Und in Berlin gibt es eben die Code Academy. Ich kenne aus NRW verschiedene Institute, die da jetzt so entstehen. Also auf jeden Fall braucht der Markt mehr, als was da ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall schwierig, Leute mit Developer-Hintergrund sozusagen schnellstmöglich kennenzulernen, wenn man einstellen möchte. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich gemerkt, dass sehr schnell Bewerberinnen reinkamen, wenn wir Stellen online gestellt haben. Das haben wir auch so ein bisschen auf Corona zurückgeführt. Da war wahrscheinlich erstmal überall so ein bisschen Einstellungsstopp, dass wir im Herbst letzten Jahres da sehr schnell gemerkt haben, da kommen viele Anfragen. In diesem Jahr arbeiten wir tatsächlich auch mit einer Personalagentur zusammen, um das Ganze auch nochmal gezielter angehen zu können. Und da wären wahrscheinlich die zwei Tipps, also einmal eine klare Kommunikation nach außen zu haben und möglichst präsent zu sein, um dann eben auch entsprechende Personen erreichen zu können. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch zu gucken, wo sind irgendwie Communities oder eben dann doch auch eine Agentur oder so, die darauf spezialisiert ist, Personen mit technischem Hintergrund dann ansprechen zu können.
Kommen wir mal zum nächsten Bereich, Marketing. Und so bin ich auch tatsächlich auf euch aufmerksam geworden letztes Jahr. Du hast es gerade eben schon gesagt, durch den Online Climate Summit. Ihr habt nämlich innerhalb von 2 Monaten eigentlich eine sehr veritable Online-Konferenz ins Leben gerufen, was, glaube ich, ganz hervorragend war, um einfach ein bisschen Brandbuilding erstmal zu betreiben. Markenbekanntheit, Markenaufbau, sich auch so ein bisschen zu positionieren in dem ganzen Markt. Und das hat mich wirklich beeindruckt, war die Geschwindigkeit dieses Unterfangs. Ich glaube, das ging ja wirklich in 8 Wochen, habt ihr das aufgestellt, und das war eine Konferenz, die mehrere hundert TeilnehmerInnen besucht haben. Lass uns da mal gerne drauf eingehen. War das so aus der Not geboren? So, wie mache ich Markenaufbau, ohne Geld dafür auszugeben? Oder war das immer schon Teil der Idee?
Lustig. Da sind ganz viele Themen mit drin. Ja. Also zum einen war es erstmal auch ein persönliches Bedürfnis, gerade auch 2019, wo eben das ganze Klimathema, würde ich jetzt mal sagen, sehr präsent geworden ist. Auch durch Friday for Future gab es wahnsinnig tolle Initiativen, auch hier in Berlin. Da gab es Olympia, die Idee, mehrere tausend Menschen im Olympiastadion zusammenzubringen und gemeinsam graswurzelmäßig Reformen auf den Weg zu bringen für Klimatransformation. Das fand ich sehr beeindruckend. Am Ende hat das Ganze leider wegen Corona jetzt nicht stattgefunden. Aber man schwamm so in dieser Welle mit, dass jeder irgendwie was machen möchte und Menschen zusammenbringen möchte, um das Ganze umzusetzen. Tatsächlich hat es da eine, ich habe es damals genannt, Carbon-Konferenz auf meine Wunschliste für 2020 gesetzt. Ich mache mir immer so Wunschziele fürs nächste Jahr. Wenn alles super läuft, was würde ich gerne alles in diesem Jahr umsetzen, um das Ganze so ein bisschen zu manifestieren und zu schauen, was sind die Themen, die mich auch persönlich glücklich machen würde. Und hatte da viel Begeisterung für und dachte, das fehlt eigentlich. Es gibt viel so im Green-Bereich, aber jetzt nicht ganz speziell auf das Thema Klima und eben auch CO2, weil das oft noch nicht verstanden wird oder halt einfach noch sehr viel Transparenz fehlt. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund gerückt für mich, und dann kam Corona, und wir haben schon sehr aktiv an der Plattform gearbeitet und haben dann gemerkt, das Ganze hat immer noch Aufmerksamkeit, aber es könnte tatsächlich neben Corona auch noch mehr sein, und gerade die Anbieterinnen haben Schwierigkeiten, jetzt in die Kommunikation zu gehen und da auch Präsenz zu sein, und haben dann so ein bisschen die zwei Sachen zusammengebracht. Das war wirklich so ein bisschen eine Schnapsidee Ende April, dass wir meinen, wenn jetzt alle anderen Konferenzen absagen und wir haben aber schon so viele tolle Partnerinnen und auch viele Unternehmen, die nach Lösungen suchen, das könnte genau das sein, was die Leute jetzt gerade brauchen. Und haben dann noch ein paar Gespräche geführt, haben über Nacht die Seite online genommen, am nächsten Tag 10 Tickets verkauft und dachten so, okay, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, das scheint irgendwie spannend zu sein, und haben uns dann gesagt, okay, dann machen wir das, und haben das in 2 Monaten wirklich Tag und Nacht umgesetzt. und waren am Ende sehr begeistert und glücklich, dass die Teilnehmerinnen vor allem das Ganze sehr, sehr positiv angenommen haben und uns auch das Feedback begeben haben, dass gerade diese Climate Community den Gedanken so stark weiterträgt und entwickelt von, es gibt nicht die Unternehmen, die eben halt irgendwie die CO2-Verschmutzer sind oder die perfekte Lösung, sondern eigentlich wir gemeinsam müssen das in Unternehmen umsetzen und gemeinsam in der Wirtschaft umsetzen und dann auch wirklich darüber zu diskutieren, was sind die verschiedenen Wege, um CO2 zu messen, zu reduzieren und auszugleichen und wie ist das Ganze auch als Dreiklang zu verstehen und umzusetzen. Und genau, wir hatten am Ende 500 Teilnehmerinnen und einen sehr spannenden Tag.
Und ihr macht das auch dieses Jahr wieder. Der Climate Summit 2021 findet wann statt?
Am 10. und 11. Juni, rein online.
Okay. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes, so viel vorab. Und jetzt lass mal kurz zurückgucken, wir haben jetzt ein Jahr, also Climate Choice gibt es jetzt so ziemlich genau ein Jahr. Und jetzt kommt so eine Standardfrage eigentlich. Nimm mir mal so die drei größten Fehler, die du gern letztes Jahr vermieden hättest.
Die drei größten Fehler. Vielleicht angefangen einmal mit, wir haben erst im April dann gegründet. Wir hätten gerne noch früher gegründet und haben uns da so ein bisschen mit der Pandemie vielleicht, sage ich mal, Zeit gelassen. Das hätte man auch früher umsetzen können. Das hat uns im Nachgang dann bei ein, zwei Themen gestört, dass wir dann nicht mehr in gewisse Zeitfenster reingepasst haben. Also wenn man selber einen Zeitplan hat, dann sollte man sich den auch umsetzen. Und da hätten wir vielleicht auch noch mal einen anderen Notar gefunden, der früher Zeit hat. Ein weiterer Fehler. Ich finde, es sind ziemlich viele Sachen sehr gut gelaufen.
Ja, dann Fehler klingt auch total beschissen eigentlich. Sag mal, reden wir doch mal von Herausforderungen, so insgesamt, ja, so Challenges.
Herausforderungen, halt, ja. Genau, ist auf jeden Fall. Also wir haben zu zweit gegründet, dann haben wir unseren dritten Mitgründer, Dr. Ray Fahar, im September mit dazu genommen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben am Anfang uns eben kennengelernt und gerade mit Corona, wenn man dann online zusammenarbeitet und schaut bis dem Moment, dass das Team da praktisch wächst. Da haben wir uns dann sehr gefreut, wo das dann auch alles geklappt hat. Das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd. Und dann danach der Schritt auch, ein ganzes Team eben aufzubauen, wo man die meiste Zeit im Homeoffice gearbeitet hat. Also wir sind ab Oktober ganz strikt wieder im Homeoffice gewesen und haben inzwischen ein Team von 8 Leuten. Und versuchen da sehr viel durch Strukturen von Daily Morning Stand-Ups zu Retroperspektiven am Freitag, zu verschiedenen Check-ins am Tag und Kaffee-Lunches auch dazu beizutragen, dass wir einmal sehr gut zusammenarbeiten, aber uns auch sehr gut kennenlernen und auch so ein bisschen Zeit für persönlichen Austausch haben. Und Das fühlt sich eigentlich aber besonders gut an. Also das haben wir auch sehr tolles Feedback schon bekommen von den neuen Mitarbeiterinnen, dass das alles gut klappt. Aber ich glaube, das wird eine weitere Herausforderung sein, weil noch stehen wir nicht davor, dass sich die Situation ändert. Wir sind aber auch, haben das eigentlich sehr positiv mitgenommen. Wir sind eigentlich ganz begeistert auch vom Online-Arbeiten. Wir haben also auch eine Mitarbeiterin schon aus Köln heraus und sind so natürlich auch recht flexibel, dann auch Mitarbeiterinnen Zeiträume zu ermöglichen. Hatten wir jetzt auch schon teilweise, dass Mitarbeiterinnen eben einfach gesagt haben, 2-3 Wochen gehen sie zu ihren Eltern oder Freunden oder können arbeiten, von wo sie möchten. Und das ist eigentlich ein sehr positives Learning auch aus dem letzten Jahr.
Ja, wow, toll. So, das war die Reise von Climate Choice. Lara, vielen Dank. Das war echt toll, diese Energie auch noch mitzubekommen. Ich finde, das ist irgendwie auch einfach schön, so Gründungsgeschichten auch zu hören, den Purpose, den ihr habt, die Geschwindigkeit, die ihr habt. Und ich weiß, dass du sehr ungeduldig bist mit allem. Also Geschwindigkeit scheint ein großes Thema zu sein. Insofern mache ich auch erstmal ein schnelles Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Wir hören uns ja bald wieder. Im Mai geht es mehr zum Climate Summit. Das soll nicht ganz so unbeachtet sein. Und dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Auf bald.
Dankeschön. Schönen Nachmittag.
Ja, das war die 41. Episode der Fabrik für immer mit Lara Obst von The Climate Choice. Kleiner Hinweis hier, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert diesen Podcast gerne, schreibt uns eine E-Mail an info@fabrikfuerimmer.com oder mir eine Direktnachricht, Frank Schlieder, via LinkedIn. Dort könnt ihr euch mit mir vernetzen und besucht gerne unsere Webseite fabrikfuerimmer.com. Und in der nächsten Episode haben wir wieder eine Startup-Geschichte von Good24. Was für ein Name. Und ihr erfahrt mehr darüber, wie diese kleine Unternehmung im Milliardenmarkt der Versicherungsprämien rumstochert und dort so einiges Gutes rausholen möchtet. Ihr könnt wirklich gespannt sein. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer hoffentlich. Ciao!